Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam eines der wohl schönsten Lieder der gesamten Weltliteratur betrachten zu können, das Hohelied Salomos. Oder, wie es im hebräischen Bibeltext bezeichnet wird, das Lied der Lieder. Wir finden in ihm die Beschreibung einer Liebesbeziehung zwischen zwei jungen Menschen. In 5 Liedern oder Zyklen geht es immer wieder um die verschiedenen Phasen einer Beziehung, um die prickelnde Zeit des Kennenlernens, um die Sehnsucht aufeinander, um das gegenseitige Werben, um Komplimente, die man sich gegenseitig macht, und um die verschiedenen Begegnungen. Dabei ist in den 5 aufeinander aufbauenden Zyklen des Hohelieds jeweils eine Steigerung zu erkennen. Das Besondere ist, dass der Leser in diesem Lied emotional mit einbezogen wird. Dies geschieht ganz automatisch, zum Beispiel durch die kraftvollen und tiefsinnigen Bilder, die vom Dichter des Hohelieds verwendet werden. Immer wieder werden die Emotionen des Lesers berührt. Dieses Stilmittel beherrscht der Autor des Hohelieds in einer eindrücklichen Weise, und so können wir auch heute noch die verschiedenen Stationen der Liebe zusammen mit dem Brautpaar miterleben. In dieser Sendung stehen aus dem Hohelied Salomos, Kapitel 2, die Verse 12 bis 17 im Mittelpunkt. Sie bilden den Abschluss des zweiten Zyklus in diesem Lied, das aus insgesamt 5 Zyklen oder 5 Liedern besteht. An dieser Stelle möchte ich Ihnen alle 5 Zyklen kurz im Überblick vorstellen. Der erste Zyklus beginnt mit Kapitel 1, Vers 1 und endet mit Kapitel 2, Vers 4. Es geht um die prickelnde Atmosphäre des Kennenlernens, wenn behutsam Komplimente ausgetauscht werden und noch ein wenig Unsicherheit mitschwingt. Der zweite Zyklus umfasst in Kapitel 2 die Verse 5 bis 17. Er schildert das gespannte Warten auf den Partner, das Herzklopfen bei seiner bzw. ihrer Ankunft und das aufregende erste Rendezvous. Der dritte Zyklus im Hohelied umfasst die Kapitel 3 und 4 sowie den ersten Vers von Kapitel 5. Da geht es dann um den Hochzeitstag mit seiner Fülle von Eindrücken und um die Hochzeitsnacht. Im vierten Zyklus, Hohelied 5, Vers 2 bis Kapitel 7, Vers 13, stehen Situationen im Vordergrund, in denen das Verlangen schier übermächtig wird. Und den Abschluss bildet der 5. Zyklus, der mit Kapitel 7, Vers 14 beginnt und bis zum Ende des Hohelieds reicht. Hier wird das Gefühl von Glück und Geborgenheit beschrieben, das aus dem festen Zusammenschluss mit dem Partner erwächst. Ich möchte nun den 2. Zyklus einmal im Ganzen vorlesen und Sie bitten, die Schönheit der Worte auf sich wirken zu lassen. Die junge Frau spricht: Ihr erquickt mich mit Traubenkuchen und labt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Seine linke liegt unter meinem Haupte und seine rechte herzt mich. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hinden, den Hirschkühen auf dem Felde, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt. Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unserer Wand und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. Mein Freund antwortet und spricht zu mir: Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind aufgegangen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum hat Knoten gewonnen und die Reben duften mit ihren Blüten. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Meine Taube in den Felsklüften, im Versteck der Felswand, zeige mir deine Gestalt, lass mich hören deine Stimme, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt ist lieblich. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge haben Blüten bekommen. Mein Freund ist mein, und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Bis der Tag kühl wird und die Schatten schwinden, wende dich her gleich einer Gazelle, mein Freund, oder gleich einem jungen Hirsch auf den Balsambergen. Soweit aus Kapitel 2 des Hohelieds, die Verse 5 bis 17. Es handelt sich um den zweiten Zyklus oder um das zweite Lied innerhalb des Hohelieds Salomos. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass es hier eine erkennbare Struktur gibt, nach der alle fünf Zyklen im Hohelied aufgebaut sind. Sie beinhalten immer wiederkehrende Elemente, die ich hier kurz nennen möchte. Zunächst drückt immer die Frau ihr Verlangen nach ihrem Geliebten aus. Sie sehnt sich nach ihm und es fällt ihr schwer, auf ihn zu warten. Dann, im zweiten Teil, kommt er zu ihr und sie macht ihm Komplimente. Daraufhin macht er ihr Komplimente und drückt sein Verlangen nach ihr aus. Den Abschluss bildet immer eine Bitte von ihr, dass sie mit ihm zusammen sein möchte. Diese Abfolge ist in dem eben gelesenen Abschnitt gut zu erkennen gewesen. Nach diesen Erläuterungen zum Aufbau des Hohelieds und den fünf Zyklen möchte ich nun mit der Auslegung der einzelnen Verse fortfahren. In Vers 12 unseres Bibeltextes heißt es: Die Blumen sind aufgegangen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen, und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Im Vers davor hat der Geliebte, der von weit her über die Hügel zu ihr gekommen ist, sie eingeladen, mit ihm mitzukommen, zu einem Treffen in der freien Natur. Und in Vers 13 führt er weiter fort: Der Feigenbaum hat Knospen gewonnen, und die Reben duften mit ihren Blüten. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Mit diesen Worten bekräftigt er die Einladung noch einmal. Und dann kommt in Vers 14 noch eine Steigerung, wo er deutlich macht, wie gerne er sich mit ihr treffen möchte. Meine Taube, in den Felsklüften, im Versteck der Felswand, zeige mir deine Gestalt. Lass mich hören deine Stimme, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt ist lieblich. Man kann hier ohne Neid anerkennen, dass es sich um ein wunderschönes Kompliment handelt. Dieser Mann versteht es, seiner Geliebten in besonderen, anerkennenden Worten seine Bewunderung und Liebe auszudrücken. Er vergleicht sie mit einer Taube im versteckten Felsennest, vielleicht in einer Steilwand. Er drückt damit aus, auch seine Geliebte war für ihn zunächst verborgen. Nicht jeder konnte sie entdecken. Für ihn war das wie die Entdeckung eines Schatzes. Mit ihr hat er etwas Besonderes gefunden. Die Taube ist in der damaligen Kultur ein Symbol für die Liebe gewesen. Wenn er seine Braut hier mit »meine Taube« anredet, dann bedeutet dies etwas anderes als in unserer Kultur. Er bezeichnet seine Braut hier also nicht in erster Linie als rein oder zart, sondern er drückt damit seine tiefe Liebe aus. Während er im vorigen Vers beschrieben hat, wie sich der kommende Frühling hören und sehen lässt, ist es nun die Geliebte selbst, die er zu sehen und hören begehrt. Er spricht hier von ihrer Stimme und von ihrem Körper. Der Klang ihrer Stimme ist nach seinen Worten süß und ihre Gestalt ist lieblich. Wie schön ist es, wenn Ehepartner auch nach Jahren noch gerne die Stimme des Partners hören und sie nicht schrill und keifend klingt, sondern angenehm. Und wie wunderbar, wenn sich die Partner auch nach Jahren der Ehe noch körperlich attraktiv finden. Das, was zu Beginn einer Beziehung selbstverständlich erscheint, geht im Laufe der Jahre bei vielen Ehepaaren verloren. Vielleicht ist es ja heute daran, dass Sie sich mal wieder in aller Ruhe und Gelassenheit mit Ihrem Partner unterhalten. Achten Sie ganz neu auf den Klang seiner Stimme. Hören Sie sie auch nach Jahren noch gerne? Das Bild von der Taube in den Felsklüften ist auch ein schönes Bild dafür, dass Gott auf seine Kinder aufpasst. In Psalm 74, Vers 19 bittet der Psalmist: Gib deine Taube nicht den Tieren preis. Das Leben deiner Elenden vergiss nicht für immer. Müssen wir Angst haben, dass Gott uns ausliefert oder dass er uns vergisst? Nun, wir wissen, dass dies niemals passieren wird. Wir sind ihm so wichtig, dass er sogar Christus für uns hat sterben lassen. Und wenn wir hier auf der Erde manches Leid erleben müssen und gerade Christen oft angefochten und verfolgt sind, so wissen wir doch, dass Jesus Christus für immer unsere Strafe getragen hat. Wir sind bei ihm so sicher wie eine Taube in den Felsklüften. Auch wenn wir das nicht immer spüren, ist es doch eine Tatsache, dass wir bei ihm sicher sind. Eine Frau sprach einmal in einem Vortrag mit großer Überzeugung und innerer Sicherheit von ihrer Errettung. Dies war für einen Zuhörer nicht ganz einleuchtend, und er hat sie anschließend gefragt: Sie verhalten sich gerade so, als wären Sie vollkommen sicher, wie auf einem Felsen in der Brandung. Ja, das bin ich, hat sie geantwortet. Manchmal wanke ich zwar auf dem Felsen hin und her, aber niemals wankt der Felsen unter mir. Ich möchte noch ein weiteres Bild beschreiben. Und zwar ist die Taube auch ein Zeichen für den Heiligen Geist. Er kam wie eine Taube auf Jesus Christus herab, als dieser von Johannes dem Täufer getauft wurde. In Römer 8, Vers 9 steht: Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und echte Gläubige sind wie Tauben in ihrer Einfachheit und Freundlichkeit. Jesus selbst sagt ja zu seinen Jüngern in Matthäus 10, Vers 16: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Die Jünger Jesu sollen also beides sein und die positiven Eigenschaften von Tauben und Schlangen haben. Neulich ist mir passiert, dass ich auf der Straße eine Taube überfahren habe. Das war nicht Absicht, aber sie ist einfach nicht weggeflogen, als ich angefahren kam. So sollten wir nicht sein. Wir sollten uns nicht von etwas überrollen lassen. Nein, Jesu Jünger sollen klug sein, aber ohne Falsch, ohne Gemeinheit. Dies ist eine Kunst, die wir wohl ein Leben lang einüben müssen. Ist es Ihnen auch schon so ergangen, dass Sie sich von Menschen einfach haben überrollen lassen? Dass Sie Menschen blind vertraut haben und dabei betrogen worden sind? Es bleibt ein lebenslanger Lernprozess, klug zu sein wie die Schlangen, aber dabei ohne Fehler wie die Tauben. Die Taube ist aber auch ein schüchterner Vogel. In Hosea 11, Vers 11 sagt Gott über das Volk Israel: Und auch aus Ägypten kommen sie erschrocken wie Vögel und aus dem Lande Assur wie Tauben. Und ich will sie wieder wohnen lassen in ihren Häusern, spricht der Herr. Die Tauben brauchen einen sicheren Platz in den Felsklüften, wo sie ihr Nest bauen können und sicher sind. Es ist ein wunderbares Bild und eine Ermutigung zu wissen, dass Jesus Christus unser Fels ist, der den Kindern Gottes diese Sicherheit bietet. Kommen wir nun aber wieder zurück zu unserem Text im Hohelied der Liebe, Kapitel 2. Da heißt es in Vers 15: Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge haben Blüten bekommen. Dieser Vers ist schon auf unterschiedlichste Weise ausgelegt worden, und er gibt den Auslegern auch heute noch einige Rätsel auf. Oft ist er als Einzelvers losgelöst vom Rest des Kapitels betrachtet worden, was aber nicht zum kunstvoll aufgebauten Text des Hoheliedes passt. Seine ursprüngliche Bedeutung lässt sich nur aus dem Zusammenhang erschließen. Nicht der junge Mann oder die junge Frau, sondern die anwesenden Freundinnen scheinen hier einen scherzhaften Vorschlag zu machen. Nämlich, dass er ihr doch beim Hüten des Weinbergs und beim Vertreiben der Füchse helfen könnte. Füchse waren damals eine Gefährdung für die Weinstöcke und die Mauern des Weinbergs. Man kann einen Zaun aufstellen, der die großen Füchse abhält, in die Weinberge zu kommen. Aber die kleinen Füchse können sich einfach durch den Zaun hindurchzwängen und dann die Trauben fressen und die neuen Pflanzen herauswühlen. Wenn man den Weinberg schützen möchte, dann ist es die Aufgabe des Wächters, diese kleinen Füchse zu vertreiben. Die junge Frau hatte als Aufgabe, den Weinberg zu hüten, und ihre Freundinnen schlagen offenbar hier vor, dass ihr Geliebter sie bei ihrer Aufgabe unterstützt. Es gibt auch die Auffassung, dass der Fuchs in der altägyptischen Liebeslyrik als Symbol für einen gierigen Liebhaber oder einen Schürzenjäger steht. Wenn man von dieser Bedeutung ausgeht, so bedeutet dieser Vers, dass die junge Frau sich vor allzu aufdringlichen Liebhabern schützen soll. So kann man diesen Satz als eine scherzhafte, doppeldeutige Warnung verstehen. Dieses Bild von den Füchsen im Weinberg kann aber auch als Warnung für uns heute verstanden werden. Die listigen Füchse können im übertragenen Sinn für zwei Dinge stehen. Zum einen für gewisse Sünden, die gar nicht als solche wahrgenommen werden, aber auch für Menschen, die wie Füchse anderen Menschen Schaden zufügen. Es sind oft die kleinen Füchse, also die kleinen unscheinbaren Sünden, die der Gemeinde Jesu auch Schwierigkeiten bereiten und Probleme verursachen. Diese kleinen Sünden zerstören die Gemeinschaft zwischen den Gläubigen und zerstören das Leben von Christen. Ich möchte im Folgenden auf einige dieser Sünden eingehen. Da gibt es zum Beispiel die kleinen Unterlassungssünden. Jakobus 4, Vers 17 etwa stellt an jeden Christen den Anspruch, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Diese Sünde ist eine der kleinen Füchse, nämlich wenn wir gewisse Dinge nicht tun. Wie oft sehen wir etwas, was wir für Gott tun könnten und auch tun sollten, und tun sie dennoch nicht? Wie oft haben wir genau darin gesündigt? In den Evangelien lesen wir von Jesus, dass er umherzog, um Gutes zu tun. Wenn wir uns selbst einmal prüfen, müssen wir feststellen, dass es uns in der Regel reicht, unser Leben einfach vor uns hinzuleben. Ist Gutes zu tun noch ein wichtiges Ziel in unserem Leben? Wie oft haben wir uns vorgenommen, zum Beispiel einen Brief zu schreiben, aber haben es nicht getan? Oder etwas für einen Missionar zu tun, aber es dann doch nicht getan haben? Wie oft wollten wir für jemanden beten, haben es dann aber vergessen? Denken wir an die Worte des Propheten Samuel. Es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten und euch zu lehren den guten und richtigen Weg. Das also sind solche kleinen Unterlassungssünden, die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Ich möchte noch auf eine weitere Sünde eingehen, die in Römer 14, Vers 23 genannt wird. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Wie oft tun wir etwas aus eigener Kraft, deklarieren es aber als einen Schritt des Glaubens? Wir wissen eigentlich, dass es nicht aus dem Glauben herauskommt, denn wir wollen einfach nur unseren eigenen Weg gehen. Doch das ist Sünde. Das ist einer dieser kleinen Füchse. Er kommt in den Weinberg und zerstört das Werk Gottes. Manchmal klammern wir uns als Christen an einem instabilen Schilfrohr fest und halten eine fromme Einstellung aufrecht. Wie oft haben wir vielleicht schon gesagt, ich tue das, weil Gott mich diesen Weg führt, auch wenn wir wissen, dass es eigentlich nicht stimmt. Es geht uns so schnell über die Lippen. Der Römerbrief erinnert uns daran, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Ein weiterer kleiner Fuchs, der die Gemeinschaft unter Christen zerstören kann und sogar Gemeinden spalten kann, ist die Parteilichkeit. Jakobus lenkt den Blick auf dieses Verhalten in Jakobus 2 in den Versen 8 und 9. Da heißt es, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Jemanden zu bevorzugen und einen anderen Menschen zu benachteiligen, dies ist also ein weiterer kleiner Fuchs, der das Werk Gottes richtig zerstören kann. Und noch einen letzten kleinen Fuchs möchte ich beschreiben. Es ist die Einstellung, nicht freimütig Gott zu geben. Ich rede hier nicht von der Höhe eines Betrags, den ich für Gottes Sache gebe, sondern um meine Einstellung dabei. Eigentlich wissen wir, dass alles, was wir haben, von Gott kommt, weil er es uns geschenkt hat. Und dann legen wir doch nur so wenig in einem Gottesdienst in die Kollekte. oder erhöhen unseren Dauerauftrag nicht, obwohl wir regelmäßig kleine Gehaltserhöhungen bekommen. Wenn wir dann Lieder singen, die davon handeln, dass wir ganz und gar Gott gehören und alles für ihn geben, sagen wir beim Singen im Grunde genommen die Unwahrheit, denn wir leben es nicht im finanziellen Bereich. Wir geben nur vor, dass wir uns selbst und alles, was uns gehört, Gott zur Verfügung stellen. Liebe Hörer, diese und andere kleine Füchse tragen dazu bei, die Früchte in Gottes Weinberg zu zerstören. Zurück zu unserem Bibeltext. Nach der wunderbaren Einladung des Bräutigams zu einem Rendezvous in der freien Natur antwortet nun die Braut in Vers 16: Mein Freund ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Was für eine wunderschöne Antwort gibt die Frau hier ihrem Geliebten. Diese Aussage ist der Inbegriff für Zusammengehörigkeit. Mein Freund ist mein und ich bin sein. Nichts trennt die beiden innerlich mehr. Eine tiefe innere Verbundenheit kommt zum Ausdruck. Wenn Ehepaare nach Jahren diesen Satz zueinander sagen können, ist dies ein großes Geschenk. Oftmals geschieht es, dass die kleinen zerstörerischen Dinge im Leben, wie zum Beispiel die kleinen Füchse, von denen eben die Rede war, eine Beziehung dauerhaft zerstören. Gerade um die Lebensmitte, nach vielleicht 15 oder 20 Jahren gemeinsamer Zeit, müssen Ehepartner oft feststellen, dass ihre Ehe gefährdet ist. Schuld daran sind oftmals die kleinen Dinge, die sich unbemerkt in das gemeinsame Leben eingeschlichen haben. Ich möchte deshalb allen Ehepaaren Mut machen, sich auf den vielleicht langen Weg zu begeben, um das Ziel der tiefen inneren Verbundenheit zum eigenen Ehepartner wieder neu in den Blick zu nehmen. Fangen Sie zuerst die kleinen Füchse, von denen Sie merken, dass sie Ihre Ehe zerstören. Setzen Sie alles daran, um von ganzem Herzen sagen zu können, mein Freund ist mein und ich bin sein. Uns kommt es vielleicht seltsam vor, dass die junge Frau in Vers 16 unseres Bibeltextes ihren Geliebten als jemanden beschreibt, der unter den Lilien weidet. Mit den Lilien sind wohl die Lotusblumen gemeint, die jeweils als erstes erblühen, wenn die Flut des Nils nach der jährlichen Überschwemmung zurückkehrt. Und mit dem Begriff des Weidens vergleicht sie ihren Liebhaber wieder mit einer Gazelle. Vers 16 als Ganzes können wir wieder geistlich übertragen. Die Beziehung, die im Hohelied zwischen einer jungen Frau und einem jungen Mann beschrieben wird, kann als Sinnbild für die Beziehung zwischen Jesus Christus und den Gläubigen stehen. Es gibt meiner Meinung nach kein anderes Buch in der Bibel, das diese Beziehung besser widerspiegelt als das Hohelied der Liebe. Und es gibt keine tiefere Ebene von Beziehung als die, die hier beschrieben wird. Mein Freund ist mein und ich bin sein. Das ist eine der tiefsten und umfassendsten theologischen Wahrheiten, die Jesus Christus in ganz einfache Worte gefasst hat, als er gesagt hat, an jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Als Jesus Christus hier auf der Erde war, hat er sinngemäß gesagt, hier unten auf der Erde habe ich deinen Platz eingenommen, als ich am Kreuz gestorben bin. Ich lebe nun in dir. Und nun ist es an dir, mein Leben hier auf dieser Erde fortzuführen, mich wieder zu spiegeln. Klar ist allerdings, dies können wir nicht aus uns selbst heraus, sondern nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aber wir sind in ihm, wir sind vereinigt mit ihm, denn wir sind in einem geistlichen Sinne auferstanden mit Christus. In Kolosser 3, Vers 1 heißt es, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Suchen, was droben ist. Das bedeutet, richtet euer ganzes Leben nach Christus aus. Ich weiß nicht, wie viel materiellen Besitz Sie haben. Vielleicht reicht Ihr Geld gerade immer nur so für den laufenden Monat. Trotzdem sind wir reich, weil wir zu Christus gehören. Er gehört zu uns und wir gehören zu ihm. Wir sind reich, weil er unser Erretter ist und unser Hirte. Lassen Sie uns doch immer näher zu ihm hinwachsen und seine wunderbaren Segnungen annehmen. Sie sind für uns bestimmt. Wir sind auf einer sehr hohen Ebene des geistlichen Lebens, wenn wir von unserer Beziehung zu Jesus sagen können, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Kommen wir nun zum letzten Vers des zweiten Zyklus im Hohelied. Dort in Kapitel 2, Vers 17 heißt es, bis der Tag kühl wird und die Schatten schwinden, wende dich her gleich einer Gazelle, mein Freund, oder gleich einem jungen Hirsch auf den Balsambergen. Dieser letzte Vers bildet den Höhepunkt und den Abschluss des Abschnittes. Nachdem die junge Frau ihre Sehnsucht nach ihrem Geliebten ausgedrückt hatte, war er endlich zu ihr gekommen. Sie hatte ihn schon von weitem beobachtet und voller Vorfreude und Erwartung gesehen, wie er die Hügel hinuntersprang. Dann hat er sie angesprochen und sie zu einem Rendezvous in den Weinbergen eingeladen. Um seine Einladung noch eindrücklicher zu machen, hat er ihr von der wunderschönen, frühlingshaft aufbrechenden Natur vorgeschwärmt. Er hat sie aber nicht im Unklaren darüber gelassen, dass sein Hauptaugenmerk ihr gilt. Immer wieder nennt er sie meine Freundin, meine Schöne. Weil die junge Frau sich innerlich so tief verbunden fühlt mit ihrem Geliebten und sie sich in diesem Gefühl so sicher ist, kann sie seine Einladung von Herzen annehmen. Und dies geschieht hier in diesem Vers. Sie sagt zu ihm, bis der Tag kühl wird und die Schatten schwinden, wende dich her gleich einer Gazelle, mein Freund, oder gleich einem jungen Hirsch auf den Balsambergen. Was heißt das? Nun, sie lädt ihn ein, am Abend wiederzukommen. Dann, wenn der leichte Abendwind einsetzt und es kühler wird, ist der beste Zeitpunkt für ein Treffen im Freien. Diese Zusage gibt sie ihm hier, und damit schließt der zweite von insgesamt 5 Zyklen im Hohelied der Liebe. Im nächsten Zyklus hat die Beziehung bereits an Reife und Tiefe gewonnen, und es wird die Hochzeit beschrieben. Ein wunderschöner Ausflug in die freie Natur stand gewissermaßen im Mittelpunkt dieser Sendung. Eine solche Einladung macht nicht nur eine Menschenfreude, mit dem man sich durch eine innige Liebe verbunden weiß. Eine Einladung zum Picknick etwa macht auch den eigenen altgewordenen Eltern, den Freunden oder der verwitweten Nachbarin Freude. Oder wann waren Sie zum letzten Mal mit Ihrem Patenkind im Kino? Oder mit Ihrem Ehepartner in einem Konzert? Kommen Ihnen schon ein paar Ideen in den Sinn, wie Sie einer anderen Person Ihre Wertschätzung ausdrücken könnten? Ich würde mich freuen, Sie zur nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.